kann diese Entscheidung einfach der NFL, den Regeln und die wir übernommen haben, auch unsere Entscheidung, dass wir den Quarterback schützen wollen, einfach verstehen. Und darum geht's. Und es ist vertretbar. Führt das manchmal zu Ergebnissen, die Bauchschmerzen machen? Ja. Das ist aber so bei allgemeinen Regeln.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Correct Call. Mein Name ist Dominik Kraus und mir gegenüber, virtuell, sitzt wie immer Malte Scholz.
Hallo, schön, dass ihr reinhört.
Ja, nachdem jetzt länger keine Folge kam, das Ganze war umzugsbedingt. Der gute Malte wohnt nämlich nicht mehr in Hannover, sondern in London. Sind wir leider nicht dazu gekommen aufzunehmen in letzter Zeit, aber jetzt sind wir natürlich wieder wöchentlich am Start, wie gewohnt. Das Thema heute, sehr interessantes und sehr kontroverses, wir sprechen über Roughing the Passer.
Ja, ein unfassbar spannendes Thema tatsächlich, auch natürlich aus Schiedsrichtersicht. Und ich glaube generell im Sport super diskutiert, dieses Foul. Dass es ja sogar zu irgendwelchen Nighttime-Shows geschafft hat, wo jemand ganz viele Kissen unter jemanden liegt und trotzdem eine Flagge bekommt. Ob das so ist oder nicht, ich glaube, darüber sollten wir heute mal reden und was eigentlich die Idee dahinter ist. Denn ich glaube, dass das ein Foul ist, was einen unfassbaren, nicht nur ja allgemein sportlichen Hintergrund hat, sondern auch einen tatsächlich wirtschaftlichen.
Genau, so viel dazu. Dann würde ich sagen, starten wir gleich rein. Roughing the Passer, ja, ein sehr, sehr großer Begriff. Auch ich habe ja nebenbei das NFL-Regelwerk mal aufgemacht. Die Unterpunkte gehen von A bis E, nee, bis H sogar. Und es gibt 1, 2, 3, 4, 6 oder 7 Notes tatsächlich noch zu diesen Unterpunkten insgesamt. Also da spielt sehr, sehr viel rein. Wir haben es jetzt mal auf die 4 Kategorien zusammengefasst. Die wären nämlich ganz schnell gesagt High, Low, Late und Bodyweight. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit High rein. Malte, was ist denn mit High gemeint?
Genau, also hast du vollkommen richtig dargestellt. Ein Roughing the Passer kann ich in 4 Weisen ungefähr begehen. Die Regel gibt da uns Schiedsrichtern so ein bisschen an die Hand, was wir werfen sollen und was nicht in bestimmten Situationen. Und High ist generell die Regel, die erstmal sagt, alles, was Richtung Kopf gegen den Quarterback geht oder Nackenbereich, ist verboten. Und ich glaube, erstmal, um ja, euch mal so ein bisschen auf die große Hafenrundfahrt mitzunehmen, ist das, glaube ich, schon mal wichtig, dass wir vielleicht einmal kurz drüber reden, warum der Quarterback so massivst geschützt wird. Und es liegt einfach daran, der steht da in einer Position, wo er, das nennt sich dann Passing Posture, also in einer Passposition, wo er mit seinem Körper, mit seiner Körperposition sehr verwundbar ist. Und er sieht den Einschlag vielleicht auch erst ganz spät kommen, weil er guckt natürlich das Feld runter. Und all das setzt den Quarterback einer unglaublichen Gefahr aus, wenn der Tackle dann oder der Sack kommt oder der Defense End rumkommt, der einen freien Schuss auf ihn hat. Deswegen schützen wir ihn. Und mit dieser High-Kategorie wollen wir auf alle Fälle vermeiden, dass dieser Kontakt Richtung Kopf geht. Wir, interessanterweise, heute war auch eine Schulung für Head Injury Spotter und wenn man da sieht, was alles für Kopfverletzungen passieren können. So, wir erinnern uns jetzt mal an den Quarterback aus der jüngsten NFL-Geschichte. Die Dolphins wissen, von wem ich rede. Du auch. Was einfach ja zeigt, der Kopf ist so wichtig für uns zu nehmen. Und auf der anderen Seite so verwundbar in dieser Position ist, dass alle in diesem Arschkirk sind. Ja. Egal, wo der Kontakt anfängt, geht er gegen den Kopf, Nackenbereich, ist das ein Roughing the Passer?
Ich glaube, das ist von den 4 Kategorien jetzt auch mal die mit Abstand unkontroverste. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, Hits gegen den Kopf müssen jetzt nicht sein. Ich glaube, da können wir auch ich als großer Verfechter der Defense, können wir alle mal einhergehen und sagen, jetzt gegen den Kopf müssen nicht sein. Aber dann würde ich sagen, springen wir doch zur nächsten. Low.
Low, ein sehr interessantes Gebiet. Und zwar geht es darum, dass der Quarterback, wenn er sich in der Pocket stationär befindet oder ein bisschen dort scrambled, also sich dort drin bewegt, nicht unterhalb des Knies, der Knielinie angegriffen werden darf. Auch hier schlichtweg Hintergrund. In der Position, wo der Quarterback da steht, ist er natürlich einer besonderen Gefahr, auch in seinem Bewegungsmuster, für Bänderverletzungen im Kniebereich ausgesetzt. Deswegen gibt es da einen besonderen Schutz. Und ich glaube, mich zu erinnern, ich glaube, Aaron Rodgers, Tom Brady, sie hatten alle schon mit dem Knie zu kämpfen.
Ja, für mich ist in meinem Kopf ist es immer, wenn ich daran denke, so die Tom Brady Rule. Also ich denke immer an, ich meine, es müsste die 2012er Saison gewesen sein, als er sich gegen Kansas City sein Kreuzband gerissen hat. Das ist immer das Play, woran ich denke, wenn ich an die Regel denke. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, jeden anderen Spieler darf ich aber unter dem Knie tackeln. Warum denn beim Quarterback nicht?
Weil du Alternativen hast. Also ich glaube, das ist doch ganz klar. Ich komme da um die Ecke und in der Regel habe ich die Alternative, wenigstens auf Hüftlinie den Quarterback zu attackieren. Es gibt doch mal keine Notwendigkeit, den Quarterback unterhalb des Knies anzugreifen. Und jetzt muss man wissen, diese Kategorie wird auch nur geworfen, wenn der Quarterback nicht im Sprint-Out ist, also rausläuft und sich außerhalb der Pocket befindet. Die Kategorie wird tatsächlich nur geworfen, wenn der Quarterback entweder nach dem Dropback sich in der Pocket bewegt oder nachdem er rausgesprintet ist, wieder offensichtlich eine gerade Position einnimmt und eine Wurfposition einnimmt. Und ich glaube, dass das dann einfach ein fairer Ausgleich ist. Du hast als Defensive-Spieler jede Möglichkeit, den Quarterback zu tackeln, wenn er stationär ist oder in der Pocket ist. Ja, dann blas ihm doch bitte nicht die Knie weg. Wir werden ja danach nochmal oder nachher kurz mal darüber reden, wie wichtig eigentlich dieses Foul aus spielökonomischer Sicht ist.
Ja, und wobei man ja da auch nochmal anführen muss, ne? Ich habe ja brav nachgelesen, Punkt E, Note 2. Es ist kein Foul, wenn du den unter der Knielinie einfach nur packst oder swipest. Also quasi, wenn ich jetzt hinfalle und ich halte ihn am Fuß fest, ist es ja kein Roughing the Passer.
Es kommt wieder darauf an, wie du da unten einschlägst natürlich, ne? Also wir gucken halt immer philosophiemäßig, realisiert sich da jetzt diese Gefahr? Zweite Frage ist dann auch immer, das steckt ja auch schon, ne? Unnecessary, war das unnötig? Also musstest du jetzt dort eine Gefahr etablieren? Und die Gefahr ist tatsächlich knieschützend. Das sieht man auch an der anderen Ausnahme, die da drin steht. Wenn der Quarterback deutlich hochspringt, so erstens, dann wäre es ja unfair zu sagen, jetzt springt er kurz vorher hoch und nur deswegen warst du unter dem Knie, lieber Defensive-Spieler. Aber zweitens realisiert sich da ja auch nicht die Gefahr, weil das Knie nicht fest wird, indem der Quarterback auf dem Boden steht und das Knie da drin ja verankert. Natürlich gibt es da immer noch gewisse Verletzungsgefahren, aber die sind dem Sport immanent.
Ja, gut, und ich sag dir ehrlich, wenn ich als Quarterback auf die Idee kommen würde, wenn Aaron Donalds, Miles Garrett, wer auch immer auf mich zuläuft, erstmal hochzuspringen, dann bin ich vielleicht auch irgendwo ein bisschen selber schuld, wenn die Landung nicht ganz so angenehm wird.
Genügend Quarterbacks, die das machen. Also, Holmes würde es machen, wenn er noch den Pass dann bekommt.
Wenn er den Pass noch hinbekommt.
Der bekommt das aber noch hin.
Ja, bringt Sinn. Gibt da so ein paar andere Kandidaten? So, Derek Carr. Philip Rivers, unsere Oldschool-Quarterbacks, teilweise jetzt auch nicht mehr aktiv. Kannst du dir nicht vorstellen, wie sie hochspringen, um den Sack auszuweichen?
Ja, ich glaube, sie würden sie hinnehmen. Aber wie gesagt, dann bleibt er stationär, nimmt den Tackle hin. Auch dann gibt es halt einfach keine Notwendigkeit, den unten an den Knie wegzuschießen. Vor allem nicht bei den Quarterbacks. Also wenn ich weiß, das ist so ein Pocket-Passer. Oder Tom Brady, ne? Der klebte da so in der Pocket drin. Wenn ich bei dem bin, dann fällt er schon um. Da gibt es keine Notwendigkeit, tief zu gehen.
Ja, dann haben wir als nächstes Late. Und Late ist ja jetzt, Late klingt sehr nach, ja, ich habe da ein bisschen Interpretationsspielraum. Wie handhabt ihr das dann, Malte?
Ha, Late hat eigentlich gar keinen Interpretationsspielraum. Es wird sich aber einer geschaffen, muss man sagen. Also, Late per Definition ist, sobald der Ball die Hand verlassen hat, hast du als Defensive-Spieler einen Schritt. Und wenn du beim zweiten einknallst, dann haben wir es zu spät. Ich möchte sagen, aufgrund dieser gefährlichen Position, die der Quarterback hat, wie gesagt, reden wir nochmal gleich drüber, aber ist er natürlich so einer immensen Gefahr ausgesetzt, dass ich von jedem Defensive-Spieler erwarte, zu wissen, hat er den Ball geworfen oder nicht. Dass das nicht immer geht. Ja, aber am Ende ist das auch wieder ein Abwägen unterschiedlicher Belange. Können wir gleich wieder diskutieren. Aber nach der Regel hat er eben zwei Schritte und dann darf er, also ein Schritt, und wenn der zweite Schritt da ist, dann sind wir in dem Foul-Bereich für einen Roughing the Passer, für die Kategorie Late. Wobei, Fingerspitzengefühl, ne? Also wir haben natürlich einen gewissen Einschätzungsspielraum, Einschätzungsprärogative, im Rahmen dessen wir natürlich schon gucken, steigt er zwar jetzt ein, aber er schützt den Quarterback, indem er ihn umarmt und hochhebt und einfach schützt. Also will er sogar aktiv eine Verletzung vermeiden, dann würde ich keine Flagge werfen. Ist er aber einfach blind, weil er viel zu tief ankommt auf Hüfthöhe und gar nicht hochguckt und es ihm einfach egal ist und er knallt rein, ja, dann bitte. Weil, sind wir mal ehrlich, ein Shot auf den Quarterback ist ein Cheap Shot. Der steht da. Das ist so wie ein Elfer ohne Torwart.
Was für ein Vergleich, Digga.
Aber es ist ja so, du kommst um die Ecke, am besten noch von der Blindside, also die Blindside, der Quarterback steht mit der Schulter normalerweise nach vorne. Das heißt, der sieht, wenn der Defense End von hinten kommt, den sieht er nicht kommen. Ja, natürlich, der, also wenn er da durchkommt, dann kann er mit dem in der Regel alles machen. So. Und deswegen erwarte ich schon, dass er auch versteht, wenn der Ball weg ist, dann ist er zu spät. Und dann kann er diesen kostenlosen Schuss, sollte er vielleicht nicht aussetzen. Und jetzt wissen wir aber auch beide, warum das Defensive-Spieler trotzdem mal machen. Ne? Um mal Hallo zu sagen, um die Quarterback Angst zu machen. Ja, Angst zu machen, so. Und ob das dann so ganz fair ist oder man nicht dann sagen muss, gut, das hast du jetzt gemacht, danke, du hast also eine Situation ausgenommen, wo der Quarterback den Ball geworfen hat, nicht mehr damit rechnet, umgehauen zu werden und du knallst noch rein, ja, dann hast du dir die 15 Yards aber auch mehr als ordentlich verdient.
Ja, das ist ein fairer Punkt.
Und also sprich, die Defense, ja. Die machen das ja auch absichtlich, ne? Also, wenn man sich mal mit Spielern mal so unterhält, sagt er auch so, ja, das war viel besser am ersten. War ja gar nicht so doll. Dann guckt dich ihn an. Ja, du wolltest doch aber in seinen Kopf reinkommen. Dann guckt er dich dann an und sagt dir, ja, stimmt. Dann meinte ich, ja, siehst du, warum diskutieren wir das? Man war zufrieden, ist er gegangen. Ich sag nicht, welches Team, ich sag nicht, wer es war, aber man kennt ihn.
Also, heißt, bevor der zweite Fuß, also der zweite Schritt den Boden berührt, ist alles fein. Sobald du es berührst, nicht mehr. Heißt aber auch Arm nicht berühren, den Quarterback theoretisch gar nicht berühren. Ist ja klar, dass das nicht immer so umsetzbar ist, ne? Also nimm jetzt mal einen Speedrusher, der da um die Ecke schießt. Du hast ja dann doch eine gewisse Geschwindigkeit drauf. Ist das nicht was, was Quarterbacks dann gerne mal ausnutzen? So ein kleines Schubserchen dann oversellen?
Ja. Also, erstmal, Kontakt ist ja dann nicht verboten, sondern ich erwarte, dass du ihn nicht mehr schubst, dass du ihn sogar vielleicht schützt. Also, bemühe dich darum, ihn zu schützen. Okay? Und das mal mit dem Blickwinkel drauf zu gucken, schubst er ihn jetzt einfach nur nochmal um zu zeigen, ich bin da und nächstes Mal habe ich dich. Oder umarmt er ihn, rappt ihn ab und stellt ihn wieder gerade hin und oder probiert alles zu vermeiden, kippt mal aber zusammen ein bisschen um. Oder der Quarterback hat zu viel Basketball geguckt und floppt ein bisschen. Ja, wenn das passiert, dann werfe ich die Flagge nicht, sondern dann gehe ich auch hin und sage, ey, ne, wie Jan uns erzählt hat, das war genauso eine Situation. Dann gucke ich nach und sage, du Jan, war ein harter Hit, aber war halt auch legal. Ne? Das sind so Dinge, darauf achten wir und daraus wird dann auch eine Linie. Weil wenn ich einem Spieler sagen kann, du, super, der hat sich echt Mühe gegeben, dich jetzt hier nicht vollkommen in den Boden zu rammen, ne? Ja, ihr seid jetzt umgekippt, passiert. Ne? Das ist immer noch ein Kontaktsport. Oder ich gehe zum Defensive-Spieler hin und sage, du hast den Kopf nicht mal hochgemacht und bist da einfach voll durchmarschiert und dir war es scheißegal. In einem Sheepshot und dafür feierst du dich. Mach lieber einen geilen Tackle. Schlag lieber richtig stark den äußeren Tackle oder den Guard oder den Center, kommt da gut rum. Aber dafür feiern, irgendwie einen Cheapshot zu nehmen, sorry, sehe ich nicht.
Das ist fair. Kommen wir zur vierten und gerade in der NFL, es gibt jeden Spieltag wunderbare Szenen, in denen das breitgetreten wird im Internet. Trommelwirbel, wir kommen zu Bodyweight. So, Malte. Jetzt erzähl mir doch mal bitte, warum ich, wenn ich den Tackle schlag und ich sacke den Quarterback, ich ums Verrecken nicht auf ihn drauffallen darf.
Weil das passiert, was in der ELF im Halbfinale in Hamburg passiert ist.
Ja, Moritz Mark, das war unglücklich. Das war unglücklich.
Ja, und die ganzen anderen Quarterbacks, den sagst du auch, es war jetzt alles unglücklich, was da passiert ist. Also, erstmal, ne, ich glaube auch Aaron Rodgers.
Ich als großer Nicht-Aaron Rodgers-Fan weiß überhaupt gar nicht, wovon du sprichst. Nein, also grundlegend ist mir klar, warum diese Regel da ist. Das Problem ist,
lass uns das mal erklären vielleicht.
Wie realistisch hältst du diese Regel für einhaltbar?
Genau, das sind eigentlich zwei Punkte, die wir immer diskutieren müssen. Ich glaube, der erste Punkt ist, warum ist diese Regel da? Und das ist ganz einfach. Der Quarterback, wie gesagt, ist ja in dieser unglaublich schützenswerten Position. Es ist ein Cheap Shot, der Typ läuft einfach nur weg. Das ist jetzt auch nicht wie ein Running Back, der den Kopf runternimmt und da probiert durchzukommen. Oder wie ein Slot Receiver, sondern Regel ist das Maus-Spiel mit dem Quarterback. Oder wie es aus Pien zu sagen, der hat Europe gespielt, der hat ja auch seine Ahnung. Quarterback mit ein Stück Fleisch. So. Ich glaube, das ist ein Spiel, ich mich erinnere. Aber habe ich probiert. Und das ist das, die Situation, die dort herrscht. Und der Quarterback bereitet sich gar nicht sofort vor, sondern auch in der Nutzbord, der runter und will den Pass. Das heißt.
Malte, warte mal. Dein Internet spackt so hart rum, man versteht dich richtig, richtig kacke gerade.
Ah, okay. Gut. Wo müssen wir neu anfangen?
Ziemlich genau ab dem Punkt, wo du angefangen hast zu reden. Es war vorhin auch schon mal so, aber es waren nur so 3-4 Sekunden, deshalb habe ich es okay durchgehen lassen, aber das ging jetzt ziemlich lang.
Okay, fuck. Oh Gott, jetzt hatte ich so geil mit Boss das alles erklärt.
So.
Was war die Frage?
Jetzt ist gefühlt wieder gut. Vielleicht ist es auch ein Ficken besser, wenn du einfach ein bisschen näher ans Mikrofon rangehst.
Ja, was war die Frage?
Ob dir nicht nur warum die Regel, also ich verstehe, warum die Regel da ist, aber ich halte sie nicht für einhaltbar. Und du hast gemeint, ja, die Regel ist das und deshalb da und dann auf den zweiten Punkt wolltest du noch kommen.
Ja, genau. So, nachdem wir jetzt einen Cut machen mussten, weil offensichtlich in England das Internet nicht so das Beste ist und ihr das alle...
In London hat kein Internet. Fertig.
Ja, seit dem Brexit. gut. Habt ihr vielleicht den Cut gar nicht mitbekommen, wenn wir den ganz gut gemacht haben? Wenn doch, das war jetzt der Grund zur Frage. Also, Hintergrund ist ja tatsächlich, wie gesagt, Aaron Rodgers oder eben letztes Jahr Halbfinale Hamburg, der Quarterback läuft raus und der guckt ja immer noch runter. So, und das ist ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem. Das ist jetzt nicht ein Running Back oder ein Slot-Receiver, der den Kopf runter macht und dann noch durchgeht und da richtig durch will, sondern der ist in einer Position, wo er jederzeit den Ball werfen will. Das heißt, auch die Schulter ist dementsprechend in einer Position. Der ganze Oberkörper ist dementsprechend auch in einer Position. Und wie Boss das so gern sagen pflegte, aus Berlin, die kennen ihn vielleicht, ein ehemaliger auch NFL-Europe-Spieler, unglaublich sympathischer Mensch. Als Quarterback bist du das kleine Stück Fleisch, was ich als Defense-Spieler bekommen will. Und das ist die Situation. Und wenn ich jetzt auf ihn mit meinem kompletten Körpergewicht drauffalle, in dieser Position, wie er da ist, und mit meinem Körpergewicht darüber rutsche, dann ist die Schulter in einer unfassbaren Gefahr oder auch der ganze Oberkörper ist in einer Gefahr, weil der Quarterback gar nicht in einer Position ist, wo er diesen Kontakt super abfedern kann. Und wenn er noch in der Pocket steht, man sieht mal diese Kontakte, die passieren ja gerade auch, weil es auch so ein bisschen gewollt ist. Ne? Man sieht so, der Defense-Spieler kommt rum, setzt den Kopf sowas von aber auch auf die Brust drauf und der gesamte Körper geht da durch. So. Das ist die Gefahr und das möchte man verhindern. Wie gesagt, wir reden gleich noch, ob diese super protektiven Regeln wirklich so protektiv sein sollen.
Aber findest du es wirklich umsetzbar?
Genau, und das ist jetzt die zweite Frage, die sich hier anschließt, ist das umsetzbar? Und wenn man halt mal mit Coaches redet, ist das auch immer so der Punkt, NFL-Spieler bekommen das gerade so hin. So. Und wie ist das denn jetzt eigentlich mit denen, die eben nicht auf dem Niveau spielen? Können die das lernen? Und auch da ist, glaube ich, einfach der faire Deal, dass man sagt, dann zeig mir doch wenigstens, dass du es probierst. Zeig mir, dass du einen Rugby-Tackle machst. Weil die können es ja offensichtlich. Also es gibt ja Techniken, die, wo es geht. Geht nicht immer, aber in den meisten Fällen. Probier zur Seite zu rollen. Wenn du den Tackle machst, dann probier doch zur Seite zu kommen. Probier dich, nachdem du den Tackle gemacht hast und ihn sauber abwrappst, dich zur Seite fallen zu lassen und nicht auf ihn drauf fallen zu lassen. In den Regeln steht ja auch zum Beispiel das Beispiel drin, dass sobald du merkst, du fällst runter, ja, mach einen Push-Up, fang dich ein bisschen ab. Also, möchte sagen, zeig mir als Schiedsrichter, dass du das jetzt nicht so hinnimmst. Sondern du kommst da um die Ecke und wenn du sogar die Möglichkeit hast, dir zu überlegen, wie du da reinschlägst, ja, dann mach's bitte sauber, sodass er dir nicht wegläuft, das ist okay. Aber dann zeig mir, dass du es auch noch nicht darauf abgesehen hast, dann ihm auch nochmal richtig Hallo zu sagen, mit dem Oberkörper drauf zu landen. Weil das ist eine maximale Gefahr für den Quarterback. Das ist der Hintergrund. Ist es immer umsetzbar? Vermutlich nicht in jedem Fall. Vermutlich nicht, muss man offen ehrlich sagen. Aber es ist ein Abwägen. So. Und nachdem wir gesehen haben, wie wichtig ein Quarterback ist und wie schnell sich da Quarterbacks verletzen, dann ist es ein Abwägen. Und diese Abwägung kommt ja auch in den Regeln zum Vorschein. Wer da drin steht, im Zweifel ist es ein Foul. Das ist das einzige Mal im Regelwerk, wo man findet, im Zweifel ist es ein Foul. Und wir interpretieren das allerdings so, gib mir etwas, mit dem ich arbeiten kann. Nimm's nicht hin. Und wenn du mal mit dem Augenwinkel wieder drauf guckst, dieses Unnötige, dann siehst du das auch bei den Fouls, wo du im ersten Blick denkst, was soll das? Das ist Football, ne? Das muss so sein. Nee, aber guck da mal wirklich drauf und guck da mal wirklich hin und überleg dir, hatte er denn eine Alternative und hat er diesen Cheap Shot genommen? Und oft siehst du, ja, der hätte sich einfach mal zur Seite auch noch wegrollen können und hätte echt noch was machen können. Gefühlt feiern die sich doch schon vorher, bevor sie einschlagen.
Ach, ich finde es ein bisschen schwierig, ne?
Also, ich weiß.
Ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, okay, du schlägst als Edge-Rusher jetzt den Tackle, dann rennst du auf den Quarterback zu, während du auf den Quarterback zuläufst, der im Zweifel auch noch einen Ticken von dir wegläuft oder versucht dir auszuweichen, überlegst du, wo treffe ich ihn? Weil tief darf ich nicht, hoch darf ich nicht, ich darf nur die Mitte treffen. Und dann, wenn ich ihn treffe, gucke ich auch noch, wie rolle ich mich von ihm runter? So, dann rutsche ich vielleicht gleich in die Schiene, dass ich sage, okay, ich versuche es mit einem Wrap-Up-Tackle, dann hast du einen etwas schwereren Quarterback oder einen agileren Quarterback, der dir dann wieder ausbricht, wo ich mir denke, Alter, du arbeitest da als Edge-Rusher so viel für diesen Sack und dann kriegst du entweder 15 Yards reingedrückt oder kriegst den Sack nicht hin, weil du zu sehr auf diese auf diese Bodyweight-Regel abzielst. Boah, ich finde es schwer, Alter. Also ich verstehe, warum sie da ist und ich finde diese komplett offensichtlich, ich will nur auf dich drauffallen, um deine Schulter kaputt zu machen. Ich gebe mir nicht im geringsten Mühe, dass ich nicht voll auf dich drauffalle. Kann ich vollkommen nachvollziehen, aber ich finde es in so vielen Situationen einfach so schwer zu sagen, okay, absolut alles richtig gemacht, aber da rollst du dich bitte noch zur Seite.
Ich kann die Kritik verstehen, also nicht falsch verstehen. Ne? Ich erkläre jetzt ja erstmal nur, was die Idee dieser Foul ist und wie wir es auslegen. Und auch hier nochmal die Nachricht. Es ist nicht der Schiedsrichter, der die Regel macht. Ne? Da sitzen ganz viele kluge Leute in Amerika, die auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen, übrigens mit Zustimmung der meisten Teams, diese Regel erlassen haben. Ich finde es auch immer wirklich komisch, wenn sich dann Teamfunktionäre hinstellen und sagen, ja, die Regel ist vollkommen unfair. Ihr seid die, die die Regeln ändern können. Dann macht's. Aber sich hinzustellen und zu meckern und dann am besten zu sagen, die Schiedsrichter sind schuld, dafür habe ich kein Verständnis. Weil als Schiedsrichter bekomme ich diese Regel und ich setze sie um. Und das muss ich, weil wenn ich jetzt anfange, mir die Regeln zu machen, so wie ich sie will, dann wird das Spiel ganz schnell unfair. Weil dann weiß nämlich keiner mehr, was ich da unten auf dem Feld mache. Also ich kann nur das machen, was im Regelbuch steht. Und hast du ja schon bereits gesagt, unfassbar viel. Wenn du mich persönlich nach meiner Meinung fragst, ob das zu viel ist, dann, wie gesagt, ist das ein Abwägungsprozess meines Erachtens. Und dieser Abwägungsprozess heißt Schutz des Quarterbacks. Und jetzt lass uns mal das Fass aufmachen. Schutz finanzieller Interessen des Teams, weil wenn der Quarterback ausfällt, dann haben wir ein Problem. Dann können die meisten Teams und in Europa noch mehr eigentlich die Playoffs mal gleich nehmen und wegwerfen, reinschieben. Super, wir planen mal die neue Saison. Das ist der Stellenwert eines Quarterbacks. Da hängen also finanzielle Interessen, sportliche Interessen dran. Und das alles spricht für eine Regel, die den Quarterback massiv schützt. Das ist ein unglaubliches Wirtschaftsgut, ein Asset. Und Wirtschaftsgut jetzt nicht verstehen im Sinne von, oh, man muss ungefähr Gewinn machen. Ein Wirtschaftsgut auch im Sinne von Sportökonomie für dieses gesamte Team an Erfolg bringen. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, dass man sagt, machen wir hier nicht zu hohe Anforderungen? Ist das überhaupt noch interessant, sich anzugucken, wenn das so protective ist? Verlange ich hier nicht zu viel von den Spielern ab? Und das wäge ich ab. Und ich finde, man kann halt mal eine 15-Yard-Strafe dafür in Kauf nehmen, dass dieses andere Team und auch das eigene Team, weil die Regeln werden ja auch bei diesem Team genauso angewendet, da kann man auch mal sagen, dann nehme ich lieber eine 15-Yard-Strafe mehr in Kauf, als dieses Asset einem Team einer zu hohen Gefahr auszusetzen. Und wie schnell es geht, wie gesagt, haben wir in Hamburg letztes Jahr Halbfinale gesehen.
Ich als, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, ich als Eagles-Fan würde jetzt hier reinwerfen, naja, spielt halt ein Backup und gewinnt ihren Super Bowl, ne? Aber dass die meisten Teams das nicht so souverän hinbekommen wie die Eagles, ist ja auch kein Geheimnis, dass nicht jeder einen Nick Foles auf der Bank sitzen hat.
Ihr habt hier nicht den Quarterback auch, mit dem ihr gerne immer sneakt?
Nee. Also, ja, aber Jalen Hurts ist ja generell unser Starter. Also, wir haben den nicht extra nur für Quarterback-Sneaks jemanden. Obwohl er grundsätzlich mal als Gadget-Spieler eingeplant war, bevor unser Starter geworden ist. Backup-Quarterbacks draften können die Eagles. Da können sich 31 andere Teams ein Beispiel dran nehmen. Ich verstehe den wirtschaftlichen Punkt zu 100%. Wo wir schon bei Jalen Hurts sind. Der gute Mann hat eine 5 Jahre 255 Millionen Dollar Extension unterschrieben. Mit fast 180 Millionen davon garantiert. Ja, 180 Millionen Dollar sind sehr viel wert. Sind sehr viel Geld. Das mehr als ich und sogar Malte in seinem Leben verdient wird. Also, kann ich den wirtschaftlichen Aspekt definitiv sehen. Wir haben es auch in Europa. Gut, Hamburg war jetzt eine Sondersituation, weil du hattest zwei Homegrown Quarterbacks. Bei jedem anderen Franchise hast du einen Ami-Quarterback. Und da sind wir auch in der Offseason, in der Period, wo du dir keinen Spieler mehr einfach dazu holen kannst, sondern nur deinen Emergency-Quarterback hast. Dementsprechend verstehe ich den Punkt hundertprozentig. Ich finde, man muss halt ein Mittelmaß finden. Also klar, Quarterback, wichtigster Spieler, Vertrag sagt auch wertvollster Spieler, muss geschützt werden. Es darf halt das, ich finde, da sind wir wieder in einem ähnlichen Rahmen, wie wir bei ihr Targeting sind. Ist es in einem angemessenen Bereich?
Ja, Targeting haben wir ja bei uns nicht, ne?
Ja, ist ja auch im College so, ne? Ich meine ja, die Targeting, da haben wir ja letztens so schön drüber diskutiert. Targeting ist gleich Ejection im College. Ist das angemessen, ist das nicht angemessen? Ich finde, das muss sich irgendwo die Wiege halten. Ich würde sagen, in der NFL ist das der Fall. Auch wenn es das ein oder andere Mal kontrovers ist. Aber du hast es vorhin angesprochen, am Ende des Tages liegt es im Regelwerk. Weil, ich habe es mir natürlich rausgeschrieben, when in doubt about a roughness call or potentially dangerous tactic against the quarterback, the referee should always call roughing the passer. So. Ich als Jura-Laie, da kannst du mir bestimmt aushelfen, würde jetzt sagen, in dubio pro reo gibt es irgendwie nicht mehr. Oder wie?
Nochmal, das ist ja genau die Frage hier. Lass uns das mal ein bisschen anders aufziehen. Also, was ja schon ziemlich krass ist, ist ja, wir hatten ja bereits gesagt, es gibt Fouls, diese Kategorien, die werfe ich nicht, wenn ein Quarterback rausrennt. Das ist allerdings nur late und low. Das heißt, Bodyweight werfe ich auch, wenn ein Quarterback rausscrambelt und die Pocket verlassen hat. Also, wenn ein Quarterback die Pocket verlassen hat und im Sprinten ist, dann darf ich ihn auch unterhalb des Knies tackeln. Oder eben auch mit dem zweiten Schritt. Weil dann habe ich ein dynamisches Spiel. Wenn er sich dann natürlich wieder stationär aufstellt, dann hat er wieder alle vier Kategorien als Schutz. So. Jetzt mal zu deiner Frage zurückzukommen. In dubio pro reo geht nicht mehr. Naja, also wir sehen doch gerade, dass es bei den Kategorien gibt, wo ich sage, doch, also da gilt es dann schon. Also wenn der Quarterback rausrennt, ja, dann habe ich so ein bisschen in dubio pro reo, diese Kategorien gibt es nicht mehr. So, was meint das also? Es meint also nicht, dass ich zu 99% überzeugt sein muss, dass das so war. Zweitens, es kann ja aber auch nicht meinen, dass es beim 50-50-Call so ist, dass ich dann sage, dann ist es das. Das heißt, ich brauche ja schon als Schiedsrichter einen gewissen Grad an Überzeugung. Und ja, dann ist es so, bei Bodyweight, dass es mein Ermessensspielraum ist, zu sagen, hat er alles Nötige getan. Und wenn ich mir nicht sicher bin und ich sehe aber und habe den Indikator, da, er liegt mit seinem Bodyweight voll auf ihn drauf, ja, dann call ich's. Das ist natürlich mit in dubio pro reo immer so eine Frage. So, weil in dubio pro reo rei heißt ja, so ist kein
Willkommen beim Jura-Podcast.
Ja, genau. Heute in dubio pro reo. Heißt es, wenn berechtigte Zweifel bestehen. Und ich glaube tatsächlich, mit der Regel möchte man aussagen, dass berechtigte Zweifel ein bisschen extensiver verstanden werden soll oder restriktiver in dem Fall und dass ich mich wirklich fragen soll, sind meine Zweifel jetzt wirklich so berechtigt, dass ich das Foul nicht mehr werfen möchte. Und da macht es mir ein bisschen Ermessensspielraum auf, weil sonst heißt ja immer die Regel, ich werfe eigentlich nur das, was ich auch vollständig gesehen habe. Und das ist beim Roughing the Passer auch manchmal ziemlich schwer, weil du auch manchmal nur Rücken siehst und von Indikatoren einen Rückschluss ziehen musst, ob das jetzt ein Roughing the Passer war. Das ist diesem Foul einfach geschuldet und der Position, wo ich auch als Schiedsrichter stehe. Und es gibt auch einfach keine bessere Position, weil ich kann mich nicht einfach mitten rein teleportieren. Dann überlebe ich keinen einzigen Spielzug. So. Und am Ende ist das auch eine Business-Entscheidung, weil es geht hier nicht um Strafen. Ne? Also wir sind jetzt hier nicht im Bereich von Artikel 6 der EMRK. Wir sind jetzt hier nicht im Bereich von 103 und Grundgesetz so wie dazu. Aber wir sind hier im Bereich, wo wir uns einfach fragen müssen, einer Business-Entscheidung. Und da saßen dann offensichtlich die Teams zusammen in der NFL und da haben wir auch die Regel übernommen. Und in der NFL saßen die zusammen und haben gesagt, dieses Business ist uns so wichtig, dass wir das hier schützen. So. Da kann jeder natürlich jetzt selbst meckern und sich fragen, ob er das auch so entscheiden würde. Ich finde aber, wo wir immer aufpassen müssen, ist, wenn mehrere vertretbare Entscheidungen existieren, sollte sich eigentlich grundsätzlich erstmal niemand, finde ich, immer so ein bisschen anmaßen, immer so mit diesem Oberlehrer zu kommen, weißt du, das können wir Deutschen ja immer sehr gut. Hören Sie mal, Sie stehen aber mit Ihrem Auto 10 Zentimeter zu weit weg. So, ist es vertretbar, dass er so parkt? Ja. Ist es schön? Nein. Selbe hier. Weißt du, es ist, ich kann diese Entscheidung einfach der NFL, den Regeln und die wir übernommen haben, auch unsere Entscheidung, dass wir den Quarterback schützen wollen, einfach verstehen. Und darum geht's. Und es ist vertretbar. Führt das manchmal zu Ergebnissen, die Bauchschmerzen machen? Ja. Das ist aber so bei allgemeinen Regeln. Weißt du? Und das ist so der Punkt, wo ich mir dann immer wieder denke, ich kann die Kritik verstehen. Ich kann auch verstehen, wenn Coaches sagen, wie sollen wir das denn jetzt umsetzen? Aber es ist eine Regel, die umgesetzt werden muss, weil dahinter eine ganz, ganz große Entscheidung im Rahmen eines Abwägungsprozesses liegt. Und das ist immer so. Da gibt's, jeder würde vielleicht diesen Abwägungsprozess auch anders entscheiden. Ich glaube, das Wichtige, was wir uns fragen müssen, ist das so total unerträglich? Und ich finde nicht. Und deswegen stehe ich auch hinter dieser Regel und führe sie aus.
Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wenn ihr einen Jura-Podcast mit Malte und mir wollt, schreibt uns gerne DM. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Und dann würde ich sagen, reicht das für diese Woche auch. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.